Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet, 101,7 im Kabel, ein Kanal, den ich immer noch nicht auswendig kann, auf DAB Plus oder auf fsk-hh.org im Livestream. Ich bin Trailer Sparks und in der heutigen Sendung war ich mir unsicher, ob ich jetzt heute endlich das Thema Fehler nehmen sollte, aber vielleicht nehme ich es eher nächste Woche und fokussiere mich diese Woche auf Diversity of Tactics. Außerdem habe ich das große Glück, am Freitag ist Cutie Strike und da kann ich noch mehr Sendung machen, weil irgendwie hat sich in dieser Woche sehr viel Material angesammelt. Ich habe ein paar Audios dabei, die ich in der letzten Woche auf der Straße aufgesammelt habe, auf dem Streik am Montag und auf der Alternative am Samstag und werde versuchen, diese lokalen Gegebenheiten in Zusammenhang zu bringen mit weltweiten Bewegungen. Insbesondere werde ich einen Fokus richten auf den Kampf gegen die Megabassins in Frankreich und wie dieser auch eben mit dem Streik hier und mit dem Streik in Frankreich und dem Streik in Großbritannien, ach, you get the gist, wie alles zusammenhängt. Während ich diese Sendung aufnehme, sitze ich in einer Regionalbahn. Vorhin saß ich in einem ICE. Ich habe heute früh, es ist Dienstag, ich weiß, während ihr das hört, ist Mittwoch, den ersten Zug genommen. Und er hatte bereits ab Hamburg-Altona eine Verspätung. Und ich bin stets hin und her gerissen zwischen Wut über diese schlechte Infrastruktur und Mitgefühl für die Mitarbeitenden und Angestellten der Deutschen Bahn. Und es ist so eine dieses anstrengende Hin- und Hergezogensein, weil ich ja quasi darunter leide und aber wirklich nicht meine extrem schlechte Laune an diesen Leuten auslassen will, die nun mal wirklich nichts dafür können und ständig diese schlechte Laune abkriegen. Es ist richtig mies. Das macht ja den Job. Eigentlich müsste der noch besser bezahlt sein. Aber genau, dann könnte man eigentlich ja auch einfach wieder noch mehr Geld in die Infrastruktur. Ach, naja, aber Moment, es wird ja Geld in Bahninfrastruktur investiert. In Hamburg zumindest. Es wird ein neuer Bahnhof gebaut. Alles klar, Leute, alles klar. Ich habe das Gefühl, es ist nicht genau das, was sich gewünscht wird, wenn ich mir so anschaue, wie in der Bevölkerung darauf reagiert wird. Ich werde deswegen meine heutige Sendung auch anfangen mit ein paar Eindrücken von der Alternative, einem Demo-Rave letzten Samstag, der leider nicht so gut besucht war und wo ich mich auch frage, okay, ein Teil davon hat wahrscheinlich daran gelegen, dass dieser Demo-Rave im Vorfeld nicht Stadtgespräch war. Also, eins kennt das ja und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn es auch um so Diversity of Tactics und Zusammenhänge in der Stadt geht. Irgendwie muss ein Event es schaffen, dass im Vorfeld alle drüber reden und dann werden viele Leute da sein. Ich kann das nicht so genau an was festmachen, aber eins fühlt das immer schon so, ob das an der Supermarktkasse ein Gefühl ist, dass das stattfinden wird oder nicht. Und dieses Gefühl hat irgendwie gefehlt vor Samstag und dementsprechend waren es auch, ich meine ja, es war auch kalt und regnerisch und so weiter, aber wann hat das in Hamburg schon mal Leute davon abgehalten, auf die Straße zu gehen? Selten, würde ich sagen. Und es war schon vernichtend zu sehen, dass es ein Bündnis war mit über 17 verschiedenen Initiativen, die in Hamburg sich mit Stadtentwicklung, Lokalpolitik und Stadtteilarbeit und so weiter auseinandersetzen. Und dass es trotzdem nicht mal 500 Leute waren. Vielleicht waren es im Verlauf des späteren Nachmittags beim Demo-Rave ein bisschen mehr. Aber während der Demo auf jeden Fall war das so ungefähr die Anzahl, die ich jetzt zusammenfassend sehen wollen würde. Die Menschen, die da waren aber, waren doch ziemlich kämpferisch drauf und waren sehr divers aufgestellt, zumindest wenn es um Alter und Geschlecht und ich würde auch sagen, wenn es um politische Einstellungen innerhalb eines Spektrums von links sein oder sich emanzipatorisch fühlen geht. Die Redebeiträge, die ihr jetzt hören werdet, sind auch dementsprechend von verschiedenen AkteurInnen. Es fängt an mit dem Redebeitrag der Demo Orga. Danach kommt ein Beitrag einer Lokalpolitikerin, ein Beitrag des Centro Sociales mit einem sehr ernsten Beitrag auch zu der eigenen Situation. Also es sind alles sehr konkrete Dinge, die da auch angesprochen werden. Und zum Schluss ein kämpferischer Redebeitrag, über den ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich schon lange nichts mehr so gehört habe, was so in die Richtung geht, von der Roten Flora. Alle gehalten letzten Samstag auf der Alternative und quasi eben als Einstieg in das Thema Diversity of Tactics zu verstehen.
Also, was hat uns zusammengebracht als Initiativen? Was sind die Gemeinsamkeiten, die Gründe, weshalb wir von einer verfehlten Stadtentwicklungspolitik in Altona und auch ganz Hamburg sprechen?
Wir wenden uns gegen eine Stadtentwicklungspolitik im Interesse der Konzerne und Investoren, frei nach dem Motto Profit over People.
Und wir wehren uns gegen den Mangel tatsächlicher Beteiligung aller BürgerInnen. Denn was stattdessen passiert, ist eine Pseudobeteiligung, frei nach dem Motto: Wir hören euch, aber es interessiert uns nicht. Also weiter so nach unseren Interessen. Und die Expertise von Anwohnenden über ihre Stadtteile wird vollkommen ignoriert.
Wir wenden uns gegen das politische Komplettversagen angesichts der Klimakatastrophe. Wir fordern eine klimagerechte Wohnungsbaupolitik und eine echte Mobilitätswende statt weiterer Megaprojekte und einer Orientierung an einer autogerechten Stadt.
Und wir wehren uns gegen die Zerstörung unserer Stadtteile, gegen die Zerstörung gewachsener, kleinteiliger Strukturen, gegen die Zerstörung subkultureller Orte und die Verdrängung von Menschen aufgrund überhöhter Mieten. Das sind keine einzelnen Fehler, das Ganze hat System.
Deswegen sind wir gemeinsam in Bewegung gekommen. Deswegen demonstrieren wir heute für eine solidarische Stadt für alle. Der heutige Demo-Reif ist der Auftakt eines neuen Bündnisses von Initiativen, die entschieden haben, sich weiter zu vernetzen und ihre Kräfte zu bündeln.
Weshalb stehen wir hier? Weshalb investieren viele von euch Tage, Wochen, Jahre, um sich mit teilweise irrsinnigen Projekten auseinanderzusetzen, um aber gleichzeitig so viel Fachwissen zu bekommen, dass wir bessere Vorschläge machen, bessere Ideen haben als die vermeintlichen Fachleute und als die Politik? Das machen wir, weil wir uns nicht verarschen lassen mit schönen Bildern und schönen Zahlen. Guckt euch das an im Holstenareal. Was soll da entstehen? Rot-Grün sagt uns, gute Stadtentwicklung, das gibt es nur mit Investorinnen. Das ist Bullshit. Glaubt irgendjemand, dass es für René Benko, für Adler und andere, dass es für die um Gemeinwohl geht? Nein, es geht um Profit. Das nennen wir Kapitalismus und sowas wollen wir hier nicht haben. Und gucken wir uns den Wohnungsbau an. Es gibt viel zu wenig günstige Wohnungen, bezahlbare Wohnungen in Hamburg. 50% aller Hamburger Haushalte könnten eine geförderte Wohnung beantragen. Was macht dieser tolle Senat? Er sagt, wir bauen ein Drittel. Das kann hinten und vorne nicht reichen. Gucken wir uns die Mobilitätswende an. Klimaschutz, hat doch mal irgendjemand schon von gesprochen, wie wichtig das ist. Da wird uns erzählt, es ist gut, den Bahnhof Altona zu zerschlagen. Es ist gut, einen riesigen Tunnel durch die Stadt zu bauen für die U5, einen riesigen Tunnel für die Verbindungsbahnentlastung. Und es ist alles schweineteuer und niemand weiß, ob es wirklich jemals realisiert wird. Wir alle haben viel bessere Ideen, wir haben Alternativen für die Schiene, wir haben Alternativen als Straßenbahn entwickelt. Aber die Krönung ist doch das, was sich hier Bürgerinnenbeteiligung nennt. Da dürft ihr noch entscheiden, ob die Sternbrücke grün oder rot wird. Ich finde, das ist keine Bürgerinnenbeteiligung, das ist eine Bürgerinnenbeleidigung. Wir lassen uns nicht beleidigen, wir sind viel schlauer, wir sind der Meinung, eine andere Stadt ist machbar und deswegen sind wir alle hier.
Bei einer anderen Demo haben wir mal gesagt, dass wir wissen, anders als viele Investoren und viele Leute, die in Hamburg an der Stadtplanung beteiligt sind, was Menschen brauchen und was Menschen erdulden können und sich erkämpfen können. Und damals sagten wir das, weil es das Zentrum überhaupt gab, weil es 2009 von vielen MitstreiterInnen erkämpft wurde. Und das war ein Volk gegen die Verdrängung und Vertreibung für solidarische Raumnahme und das Recht auf Stadt. Seit damals sind die Lebensverhältnisse schwieriger geworden und prekärer geworden. Aber wieder können wir uns hier hinstellen und immer noch können wir sagen, dass wir wissen, was Menschen sich erkämpfen können. Ende 2021 ist es uns nach 4 Jahren interner Abstimmung und schwierigen Verhandlungen mit der Stadt und der Steg die Verlängerung und Verbesserung der Konditionen unseres Mietvertrags gelungen. Wir wollen euch nicht vorenthalten, dass die Verhandlungen uns zwischenzeitlich wie eine riesige Verarschung vorkamen, dass wir überhaupt erst einen Gesprächstermin mit dem Finanzsenator bekamen, als sich ein großer Player der Hamburger Gesellschaft eingeschaltet hat und dass wir zwischenzeitlich auch ganz klar mal mehr wollten als mehr Laufzeit und noch weniger Miete als die Reduzierung um 1 Euro, die wir erreicht haben. Aber was sollen wir sagen? Wir sind froh, immer noch da zu sein und vor allem sind wir froh, hier zu sein und mit euch auf dieser Demo. Wir wünschen allen Innis, die heute hier dabei sind, dass ihre Projekte Erfolg haben, weil das für alle wichtig ist. Wir als Bewohnerinnen dieser Stadt, es lohnt sich zu kämpfen für eine solidarische Stadt.
Danke, Clara. So, dann gibt es noch einen Beitrag aus der Roten Flora. Ich übergebe dir das Mikro, bitte.
Zunächst möchte ich mich einmal bedanken für die Möglichkeit, hier zu reden. Liebe Anwohnenden, liebe Genossinnen, liebe Passantinnen, die Sternbrücke ist in Gefahr und die Gefahr wird mit jedem Tag akuter. Was hier passiert, ist undemokratisch und in keinster Weise vereinbar mit dem, wofür die sogenannten Grünen eigentlich mit ihrem Namen und andere regierenden Parteien mit ihrem Versprechen stehen. Es ist ein weiterer undemokratischer, umweltzerstörerischer Akt einer Regierung in einer langen, langen Liste. Lützerath, der Haibo, die Moni wurden gerade erst geräumt und werden nun für Kohle, Autobahnen, Krisen, Kiesgruben zerstört. Genauso wird im Viertel zerstört und gerodet. Das Mararatscha wurde niedergerissen, um ein Bürogebäude zu bauen. Bäume am Alsenplatz getötet und die Schilleroper bis auf ihr Skelett abgerissen. Seitdem die Bedrohung bekannt war, wird versucht, auf allen rechtlichen Wegen den Bau der Monsterbrücke, der Manifestation von der fortschreitenden Gentrifizierung zu stoppen. Klagen werden eingereicht, Petitionen und werden unterschrieben. Die Sternbrücke lebt. Hunderte Menschen verbringen jeden Tag hier ihre Zeit. Ob tanzen im Wagenbau oder sich vom Kiosk entspannen, von denen, die unmittelbar hier wohnen, ganz zu schweigen. Und seit einiger Zeit finden hier auch wöchentlich gut besuchte Konzerte statt, genauso wie diese Demo bzw. Tanzveranstaltung. Und nichtsdestotrotz steht die Rodung von 100 Bäumen um die Brücke herum bevor. Der Central Park neben dem Wagenplatz wurde schon in den Boden gekloppt. Es wird den großen Maschinen Platz gemacht, um die Brücke, die wir schützen wollen, zu zerstören. Dies ist ein Aufruf zur direkten Aktion. Denn so kann es nicht weitergehen. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um eine tatsächlich demokratische Entscheidung durchzusetzen. Also besetzt die Bäume, besetzt die Brücke, blockiert die Anfahrt der Zerstörungsmaschinerie. Der Staat und die Konzerne wollen über unsere Köpfe entscheiden, um ihre Profite zu erhalten. Sie haben ihre Bullen und Anwälte. Wir können ihnen nicht vertrauen, sondern nur uns selbst. Passt auf euch auf, wählt euer Aktionslevel, wenn ihr nicht selbst in die Bäume wollt, dann unterstützt diese, die es tun, Essen, Trinken und allem, was ihnen hilft. Solidarische Grüße aus der Roten Flora, wir sehen uns auf den Barrikaden.
Thank you.
Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Und das heutige Thema ist Diversity of Tactics hier auf dem freien Senderkombinat, auf eurem Mittwochmorgens Random Anarchist News and Philosophy Magazine, wo Trailer ein bisschen mit euch spricht. Ja, witzigerweise hat Diversity of Tactics auf Englisch sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel-Eintrag und ich möchte euch quasi den ersten, ich möchte euch den nicht vorenthalten, weil ich finde den so super und das Wunderschöne daran ist, damit eins auch direkt sieht, worum es geht und woher es kommt, ist das Beispielfoto. Es gibt ja dann auf Wikipedia sehr oft einfach so ein Foto, was dann so angezeigt wird. Da sehen wir zwei Zapatistas, und zwar Subkommandante Marcos und eine weitere Person. Und dann steht, the Zapatistas who combine non-violence and more militant forms of resistance. Genau, Wikipedia sagt dazu. Diversity of tactics is a phenomenon wherein a social movement makes periodic use of force for disruptive or defensive purposes, stepping beyond the limits of non-violent resistance, but also stopping short of total militarization. It also refers to the theory that asserts this to be the most effective strategy of civil disobedience for social change. Diversity of tactics may promote non-violent tactics, armed resistance, a range of methods in between, depending on the level of repression the political movement is facing. It sometimes claims to advocate for forms of resistance that maximize respect for life. So, und das Interessante ist jetzt, da wird auch in diesem Wikipedia-Artikel über die Herkunft dieses Konzeptes gesprochen, was ich zum Beispiel nicht wusste. Also ich dachte auch, na, wenn wir uns die Idee von Diversität der Taktiken, also quasi, dass eine soziale Bewegung breit aufgestellt sein muss, dass es einerseits Menschen braucht in den Küfas, dass es andererseits eben verschiedene militante Dinge gibt, die passieren, dass es andererseits BürgerInnen-Inis gibt, die sich auf lokaler Ebene für ihre Stadt einsetzen und so weiter. Ich dachte irgendwie, das sei so eine logische Sache, die sich auch natürlich ergibt daraus, dass ich auch akzeptieren muss, dass ich und andere Menschen, die sich für ähnliche Dinge einsetzen, und da würde ich sogar sagen, zum Beispiel, für mich gehört es zu Diversity of Tactics total dazu, dass Jan Böhmermann sich für Transrechte einsetzt, obwohl ich mit Jan Böhmermann nicht sehr viel gemeinsam habe, aber ich akzeptiere seinen Einfluss auf quasi einen Teil der Bevölkerung, der mir stetig unzugänglich sein wird und mich nur als radikales, unverständliches Blob betrachten wird, weil auch da lässt sich quasi etwas verschieben und ich erachte das überhaupt nicht als, wie soll ich sagen, ein Bündnis meinerseits mit einer reformistischen Idee, sondern als eine Möglichkeit, dass ich mich dann auf andere Dinge konzentrieren kann. Genau. Und in diesem Wikipedia-Artikel steht auf jeden Fall auch, das finde ich mega nice, dass die erste eindeutiges Auftauchen von der Idee der Diversity of Tactics von Malcolm X und weiteren radikalen Personen der Bürgerrechtsbewegung der frühen 60er in den USA kommt. Also auch hier möchte ich gerne Credit geben zu den Black und Indigenous People of Color, denen wir ein Verständnis von Taktiken und Umgehen mit dem Bewusstsein und dem Willen zu einer sozialen Veränderung, zu einer Transformation, dass die uns das mitgegeben haben, so. Und mit uns meine ich jetzt zum Beispiel mich als weißeuropäischen Anarchisten, der dachte, naja, das hat alles irgendwie miteinander zu tun, ohne sich mal anzugucken, was genau woher kommt. Genau. Und hier kommt quasi ein Ausschnitt aus seiner Rede The Black Revolution. Our people have made the mistake of confusing the methods with the objectives. As long as we agree on the objectives, we should never fall out with each other just because we believe in different methods or tactics or strategy to reach a common goal. Ja, top. Erstmal würde ich sagen, muss ich nochmal, also weil was mir gerade eingefallen ist, ist auch, dass mich das eigentlich schon länger begleitet und dass auch diese Auseinandersetzung meiner eigenen Kritik von verschiedenen Armen von sozialen Bewegungen eigentlich auch davon angeleitet sein sollte oder ich es davon angeleitet haben wollen würde, dass ich eben das sehe. Also zum Beispiel meine Kritik an der letzten Generation. Meine Kritik an der letzten Generation ist nicht, dass ich es völlig verfehlt finde, dass sie Kartoffelbrei auf Bilder werfen. Waren das auch die? Naja. Oder dass sie sich an Autobahnen festkleben. Das finde ich alles super nice. Außerdem auch Shoutout an die Leute, die in Bayern mittlerweile sich nicht schämen. Ich habe das heute früh auf Mastodon gesehen. Es gibt Leute, die machen Anführungszeichen Open Carry. Open Carry ist ein Slang eigentlich, den man in den USA für Leute, die Waffen tragen, dass sie ersichtlich sind. Open Carry von Superglue. Also für alle, die dies noch nicht wussten, in München wurde mittlerweile nicht nur, ist es nicht nur fast unmöglich, München, Bayern, whatever, in dieser Ecke von Anführungszeichen Deutschland, Schlusszeichen, genau, wurde es mittlerweile nicht nur unglaublich schwierig, Sekundenkleber zu kaufen, sondern ist es mittlerweile auch verboten, bei einer Strafe von 1.000 Euro Superkleber mit sich zu führen. Ich habe da auch gar keine Kritik eben an all diesen Taktiken. Meine Kritik ist tatsächlich eher eine ihrer Ziele. Und da kommen wir dann eben an die Grenzen von diesem Diversity of Tactics. So, ich habe auch, oder das ist jetzt halt die Frage, um die es quasi übergeordnet geht, weil ich glaube nicht, dass wir noch an einem Punkt sind, wo es mega viel bringt, an eine Politik zu appellieren, wenn ich mir angucken muss, wie das Teenager und auch ältere Personen mittlerweile einfach so in Gewahrsam genommen werden. In Hamburg ist das jetzt auch dieses Wochenende geschehen. Es ist so viel dieses Wochenende passiert, dass Menschen, die die Köbrandbrücke und die Elbbrücken blockiert hatten, einfach so für 10 Tage in Gewahrsam gesetzt werden. Also das Gewahrsam wird jetzt neuerdings als eine Art von Strafe quasi mit verwendet, würde ich das mal so betrachten. Und da sehen wir schon eben eine Verschiebung zu einer Autorität hin, wo ich dann ja auch wieder eben in Solidarität bin mit den Menschen, die sich auch dagegen stellen, weil jegliche Form von Repression und Autorität ist immer in Frage zu stellen. Und dann siehst du aber auf der anderen Seite eben, dass sie nicht aufhören damit, an etwas zu glauben, ein Ziel zu haben, wovon ich denke, es ist relativ lächerlich, weil es wird nichts bringen, den Staat weiterhin darum zu bitten, eine 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Denn es gibt Wissenschaftlerinnen, die sagen, es ist möglich. Aber es gibt auch genügend Wissenschaftlerinnen, die sagen, naja, es müsste dafür so viel Veränderung passieren. Und das in den nächsten Jahren, wo ich sagen kann, naja, wir wissen auch alle, dass nicht mitgemacht werden wird. Ein gutes Beispiel dafür ist der BürgerInnenentscheid am Wochenende in Berlin. Und ich habe dazu auch einen sehr schönen Tweet gelesen, wo eine Person geschrieben hat, naja, das Problem ist, dass genau diese Ideen nur dazu führen, dass eins weiter in die Depression verfällt, weil wir wissen, dass nicht mitgemacht werden wird. Und wir wissen auch, wie der Staat funktioniert. Ein gutes Beispiel eben, wenn ihr euch jetzt diese ganzen Redebeiträge von Stadtteilinitiativen und einer wirklich breit aufgestellten demokratischen Initiative anhört, die wir in Hamburg mit der Alternative haben. Es wird nicht hingehört, seit Jahren. Und es ist auch einfach egal, dass man bessere Lösungen hat, dass man günstigere Lösungen hat, dass man Lösungen hat, die die Anwohnenden eines Stadtteils für besser empfinden, dass man Lösungen hat, wo Expertinnen sagen, das macht mehr Sinn, das ist alles einfach egal. Also warum liebe letzte Generation. Und das ist meine Kritik an euch. Nicht, dass sich irgendwo ankleben. Warum bettelt ihr? Ach, Mist, muss ich doch mal aufnehmen. Warum bettelt ihr eine Person, eine Institution, eine Partei an, von der ihr wisst, dass sie euch sowieso nicht hören will und hören wird, anstatt euch zu verändern und das um euch zu verändern und was aufzubauen und das kaputt zu machen, was euch kaputt macht? Warum habt ihr Forderungen anstatt eigene Ziele? Hier die Kritik. Und die Kritik ist nicht das mit dem Leim. Das mit dem Leim finde ich super lustig. Wie wir auch in den Redebeiträgen eben der Alternative gehört haben, ist es nicht so, dass es die Bevölkerung, die ein Verständnis dafür hat, wo kapitalistische Interessen zusammenkommen mit Klimawandelverleugnung und auch mit einem das grüne Anstreichen des Kapitalismus, dass es keine BürgerInnen gibt, die das nicht verstehen. Ne? Also es gibt sehr viele Leute, denen das eigentlich klar ist. Dann gibt es die einen, die das nicht ändern wollen oder können oder sich da nicht in der Lage sehen, das verändern zu können. Und dann gibt es aber auch andere, die sich aktiv dagegen aussprechen und dafür einsetzen, dass sich das ändert. Und wir haben auch im Verlauf der letzten Woche in Frankreich ja extrem viele Demonstrationen und sogar auch Aufstände und Riots mitkriegen können. Also Shoutout an all die Leute, die sich auf der Straße für ihre Rechte einsetzen und die keinen Bock haben, bis 64 zu malochen. Ich habe das auch nicht. Aber wer bin ich? Ich bin ja auch Arbeitslosengeldempfänger. Zumindest gerade jetzt. Auf jeden Fall gab es auch, und das finde ich sehr interessant zu sehen, habe ich das Gefühl, dass dieser Protest, der passiert ist gegen Macrons autoritäres Gehabe, also auch wie er mit diesen 49,3 diese Rentenreform durchgesetzt hat, dass dadurch auch nochmal Aufmerksamkeit mehr geworden ist auf andere autoritäre Megaprojekte des französischen Staates. Nun gibt es da ja auch eine lange Historie und Geschichte des Sich-Wehrens dagegen, immer noch als Erfolg aufzuführen, trotz all der Verwerfungen und Problematiken, die danach passiert ist, ist die Saat in Notre-Dame-de-Lens, die Zone Autonome à Défendre, die den Bau dieses Flughafens dort verhindert hat, in einer Kollaboration von eben anarchistischen Besetzerinnen, ökologisch motivierten Personen und den Bäuerinnen und Bauern, die da vor Ort gelebt haben. Und das Projekt, auf das ich jetzt eingehen werde und zu dem auch schon einige Texte erschienen sind, ist eine Großdemo, die letztes Wochenende stattgefunden hat, gegen das Megabassin in der Soline, Sainte-Soline. Genau, und im Zuge dessen gab es große Demonstrationen mit über 30.000 Personen und einen hochmilitarisierten Staat, der sich dem in den Weg gestellt hat. Und dazu werde ich jetzt zwei verschiedene Kommuniqués lesen. Das erste ist erschienen gestern am 27. März um 12.34 Uhr auf Indymedia. Es heißt Kommuniqué bezüglich S, unserem Genossen, der infolge der Demonstration in Sainte-Soline in akuter Lebensgefahr schwebt. Unser Genosse S wurde an diesem Samstag, dem 26. März, im Zuge der Demonstration gegen die Megabassins in Sainte-Soline von einer Granate am Kopf getroffen. Die Präfektur verhinderte zunächst wissentlich das Eingreifen von Rettungskräften und den späteren Weitertransport in eine Spezialklinik, obgleich seines kritischen Zustands. Aktuell befindet sich S auf einer neurochirurgischen Intensivstation und schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Der massive Ausbruch der Gewalt seitens der Polizeikräfte gegenüber den Demonstrierenden führte, wie unterschiedlichen Berichten zu entnehmen ist, zu Hunderten Verletzten und darunter viele Schwerverletzte. Die 30.000 Demonstrierende in Sainte-Soline hatten sich versammelt, um das Bauprojekt der Megabassins zu blockieren. Hierbei handelt es sich um ein Projekt des Wasserraubs durch eine Minderheit im Interesse der mörderischen Logik des Profits. In der ausufernden Gewalt durch die bewaffneten Diener des Staates tritt diese Logik deutlich hervor. Die Polizei verstümmelt und versucht zu morden und im Angesicht der Mobilisierung gegen die Rentenreform den Aufstand zu verhindern und die Bourgeoisie und ihre Welt zu verteidigen. Nichts davon kann unseren Willen aufhalten, ihre Herrschaft zu beenden. Geht am Dienstag, 28. März und in Folgetagen auf die Straße. Unterstützt Streiks und Blockaden. Für es und alle Verletzten und Eingesperrten unserer Bewegungen. Vive la Revolution. Die Genossinnen von S. PS, wenn ihr Hinweise bezüglich der Verletzung von S habt, meldet euch unter s.informations@proton.me.
Ayudar a viajar, pero puede ser tu peor enemigo, te puede matar. Estados Unidos no es el paso de la muerte, Estados Unidos es la muerte misma. Aquí a lo mejor muchos van a morir, muchos de aquí no van a volver a ver a su familia, muchos de aquí no van a volver a su tierra, porque van a morir en el camino.
Ja, dieser Text erstmal so als Einordnung. Den nächsten, den ich dazu lesen werde, habe ich auf bonustracks.blackblocks.org gefunden. Und auch dieser ist aus dem französischen Original übersetzt worden. Dieser erschien zuerst am 27. März auf Lundi Matin. Und es ist ein Bericht. Ich habe ihn bereits gelesen und ich würde hier auf jeden Fall ein paar Content Notes mit auf den Weg geben. Es wird Beschreibungen körperlicher Gewalt geben und sehr explizite Wunden werden benannt. Über die extreme Gewalt der Polizei in Sainte-Soline. Eine bei der Demonstration anwesende Notärztin berichtet. Der Frühlingsmarsch. Aufbruch vom Lager gegen 11 Uhr. Drei Prozessionen marschieren durch die Felder. Der erste Demonstrationszug teilt uns mit, dass es auf der Strecke keine Absperrung durch die Polizei gibt. Sie bewachen die Schüssel, ein gewöhnliches mit Beton ausgekleidetes Loch. Sie bewachen es wie eine Festung. Sie sollen sogar einen 8 Meter tiefen Graben und eine meterhohe Böschung rund um das Becken ausgehoben haben, um es unzugänglich zu machen. Der Burggraben der Festung. Der Demonstrationszug, in dem ich mich befinde, ist fröhlich. Die DemonstrantInnen laufen durch den Schlamm, ein Rapsfeld, die ersten Frühlingsblumen. Ankunft in der Nähe des Megabeckens. Die Demonstrationszüge treffen sich. Sie verschmelzen miteinander, eine Flut von Menschen. Der Sieg, so zahlreich zu sein, 20.000, 25.000, 30.000 Menschen, unmöglich zu schätzen. Eins sieht die Ordnungskräfte, die sorgfältig um das Becken herum aufgestellt sind, geschlossene LKWs mit mobilen Einheiten, mehrere gepanzerte Fahrzeuge, eine Kolonne von Quads, jeweils mit einem Paar der mobilen Einheiten besetzt. Einige hätten auch die Kavallerie gesehen. Niemand ist in diesem Moment beunruhigt. Was können sie schon gegen diese bunt zusammengewürfelte und entschlossene Menge ausrichten? Einen Moment lang frage ich mich, warum die Ordnungskräfte hier sind. Sie haben einen 8 Meter tiefen Graben und eine riesige Böschung ausgehoben. Das Becken ist für uns unerreichbar. Ich frage mich, warum die Anwesenheit der ganzen Artillerie notwendig ist. Was hätten wir getan, wenn sie nicht da gewesen wären? Ich diskutiere mit einem Freund darüber und wir denken, dass sie den Kampf gegen die Megabecken zu einem Symbol für die Autorität des Staates machen. Das erste Tränengas. Ich bin mit einer Gruppe von FreundInnen zum Demonstrieren gekommen. Ich gehe mit einer Freundin zu Fuß. In meinem Rucksack habe ich Kompressen, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, Verbände, entzündungshemmende Salben und ein paar Nähsets, falls ich sie für später brauche. Unsere Erfahrungen bei Demonstrationen in den letzten Jahren haben uns gelehrt, dass man sich mit Erste-Hilfe-Material ausrüsten sollte. Ich habe mich nicht als offizielle Medic ausgewiesen. Aber es scheint mir selbstverständlich, ein Minimum an Material mitzuführen, zumindest für die Freundinnen und Freunde. Die Demonstrationszüge treffen sich in der Nähe des Beckens. Der Demonstrationszug zu unserer Rechten wird bereits von den Tränengasschwaden überflutet, während wir noch mehrere hundert Meter entfernt sind. Sie steigen zu uns auf, während wir weitergehen, froh, dass wir uns nach den vielen Kilometern, die wir querfeld eingelaufen sind, wiedersehen. Die DemonstrantInnen nähern sich mit ihren transparenten mobilen Garden. Wir gehen gemeinsam weiter. Wir erblicken die vertrauten Gesichter einiger alten FreundInnenschaften. Wir haben kaum Zeit, uns umzudrehen. Es regnet Tränengasgranaten und andere betäubende oder explodierende Granaten. Wir weichen zurück. Ich sehe, wie eine Frau sich umdreht und wieder zurückläuft. Ein gewaltiger Knall zwischen ihren Beinen. Sie hinkt. Wir gehen zurück, um sie zu begleiten und zu stützen. Es beginnt mit voller Härte. Wir sehen uns die Verletzungen an. Ein schönes Hämatom am Oberschenkel, ein wenig entzündungshemmendes Gel, 2 Schlücke Wasser. Wir drehen uns um. Die DemonstrantInnen rufen von allen Seiten, Medic, Medic, wir sind gerade erst angekommen. Ein junger Mann mit einer klaffenden Wunde an der Hand. Eine Offensivgranate. Ich säubere, eine Kompresse, eine Binde, ein Schmerzmittel. Du musst noch einmal den hinteren Bereich der Wunde untersuchen, um sicherzugehen, dass es keine Fremdkörper gibt. Andere MedizinerInnen machen sich an die Arbeit. Wir fahren fort. Wir hören, dass jemand bewusstlos am Boden in der Nähe eines vorderen Banners liegen soll. Wir suchen nach dieser Person. Wir können sie nicht finden. Ein Freund hält uns an. Er hat ein Flashbulb-Geschoss an den Hinterkopf bekommen. Wir setzen uns hin und untersuchen ihn hinter einer Hecke. Wir gehen auf einen unbefestigten Weg nach oben. Der Pfad der Verletzten. Die Intensität war von Anfang an maximal. Es gab keine halben Sachen. All die Verletzten wichen zurück, auf einem Feld liegend, in einem Graben sitzend. Der Hass gegen die Ordnungskräfte steigt. Was tun sie? Was verteidigen sie? Sind ein paar Kubikmeter Beton all diese verstümmelten Körper wert? Jemand packt uns am Arm. Ein Sanitäter, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Er führt uns zu einem Mann, der neben einem Graben liegt. Ein offener Oberschenkelbeinbruch, erklärt er mir. Ein Verband ist bereits angelegt, aber ich kann die Wunde nicht sehen. Ich sehe ein großes Hämatom am Oberschenkel. Es tritt kein Blut aus. Ich fühle seinen Puls. Er ist bei Bewusstsein. Das Erste, was ich tun muss, ist, ihn in Sicherheit zu bringen. Ein schmerzstillendes Mittel. Mit 8 Personen wird er weiter transportiert. Jemand misst die Vitalwerte. Die Herzfrequenz ist normal. Ich bin beruhigt, dass er nicht verblutet. Bei einem offenen Oberschenkelbruch besteht ein hohes Blutungsrisiko. Ich bitte darum, dass jemand den Notarzt ruft, um eine Evakuierung zu veranlassen. Hinter uns wird ein 2. Verletzter von DemonstrantInnen abtransportiert. Er hat eine klaffende Wunde an der linken Pobacke. Die Wunde ist nicht blutend. Er hat starke Schmerzen. Er kann nicht laufen. Wir sehen eine neue Attacke der Polizei. Sind es Quads? Tränengas? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit, von den Verletzten aufzusehen. Wir müssen erneut zurückweichen, um die Verletzten in Sicherheit zu bringen. Wir führen eine Tragepassage auf einem unbefestigten Weg durch, um uns wirklich endgültig von den Angriffsbereichen zu entfernen. Wir kommen an eine Kreuzung. Ich bitte darum, dass die Vitalwerte der Verletzten erneut gemessen werden, um ihre Stabilität sicherzustellen. Ich bitte darum, den Notarzt anzurufen, damit er uns Hilfe schickt. Ich sehe, dass auf dem Weg immer noch weitere Verletzte eintreffen. Ich überprüfe erneut den Verdacht auf eine offene Oberschenkelfraktur. Ich öffne die Wunde. Sie ist tief. In ihrem Inneren tritt etwas Hartes und Weiches hervor. Das ist kein Knochen. Das ist ein Fremdkörper aus weißem Plastik, ein Teil zylindrisch, ein Teil flach. Ich lasse den Fremdkörper an Ort und Stelle. Er muss in einem Operationssaal entfernt werden, falls eine darunter liegende Gefäßwunde vorhanden ist. Ich berichtige die Diagnose bei der Leitstelle des Rettungsdienstes. An der Straßenkreuzung, an der sich viele Verletzte befinden, sind Abgeordnete und BeobachterInnen der Liga für Menschenrechte anwesend. Ein Mann wird von DemonstrantInnen direkt zu meiner Linken niedergesetzt. Sein Gesicht ist verzerrt. Er hat eine Granate ins Gesicht bekommen. Einige Leute kommen zu mir und erzählen mir, dass die Krankenwagen von den mobilen Einheiten im Vorfeld blockiert werden. Ich fange an, mich zu ärgern. Ich sage ihnen, wir haben den Notarzt gerufen, wir haben Schwerverletzte. Sie müssen die Krankenwagen durchlassen. Unsere Anrufe werden auf den Bändern der SAMU-Regulierung aufgezeichnet. Wenn sie die Durchfahrt der Krankenwagen verhindern, sind sie voll verantwortlich für die Verzögerung der Behandlung. Wir werden uns das nicht gefallen lassen, auch auf juristischer Ebene. Setzen sie unter Druck, anders geht es nicht. Inzwischen treffen weitere Verletzte ein. Sie machen einen stabilen Eindruck. Ich habe keine Zeit, sie zu sehen. Einige Leute kümmern sich um sie, Komplizinnenschaften am Straßenrand. Der absolute Notfall. Ich gehe zurück in den Bereich, in dem mein Mann am Boden liegt. Um ihn herum sind Menschen, ich nähere mich seinem Kopf. Ein Medic führt eine Kompression der Kopfhaut durch. Einige Leute versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Blut tropft auf dem Weg. Er befindet sich in der sicheren Seitenlage. Ich stelle mich bei den anderen Personen vor, die sich um ihn kümmern. Hat schon jemand den Notarzt gerufen? Der Notarzt wird benachrichtigt. Im Moment scheinen keine Maßnahmen ergriffen zu werden. Ich beurteile ihn schnell. Die Leute berichten von einem gezielten Granatenschuss auf die rechte Schläfe, direkt hinter dem Ohr. Er soll zusammengebrochen sein. Von Demonstrantinnen rausgezogen. Zunächst sei er unruhig gewesen, jetzt ist er in der sicheren Seitenlage. Er ist zu ruhig. Ich führe eine Entlastungsuntersuchung durch. Es kommen medizinische Details, die ich jetzt hier auslasse. Ich bitte darum, die Leitstelle 15 anzurufen und mir die Werte ans Telefon zu gehen. Meine kleine Ausrüstung wird nicht ausreichen. Was für eine Hilflosigkeit. Ich bitte darum, mit dem Arzt zu sprechen. Ich stelle mich als Notarzt vor. Ich fordere von vornherein einen Smur für einen Patienten mit schwerem Schädel-Hirntrauma, einer blutenden Kopfhautwunde und Vitalwerten, den hämorrhagischen Schock befürchten lassen. Der Arzt antwortet mir, dass das Gebiet nicht gesichert zu sein scheint und dass es für sie unmöglich ist, inmitten der Auseinandersetzungen einzugreifen. Ich erkläre, dass wir uns nicht in der Nähe der Kampfzonen befinden. Es gibt Felder in der Nähe, auf denen ein Hubschrauber lauben kann. Er sagt mir, dass ein Opfersammelpunkt eingerichtet wird und dass er uns Feuerwehrleute schicken wird, um die Opfer zu bergen. Ich betone, dass dieser Mann sofort einen Rettungsdienst braucht, dass es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt und dass er nicht in der Lage ist, zu einem RTW transportiert zu werden. Das Telefonat wird beendet und ich habe nicht den Eindruck, dass meine Bitte erhöht wurde. Ein schweres Schädel-Hirntrauma kann zum Hirntod führen oder extrem schwere Folgen haben. Ich kehre zu dem Opfer zurück. Ich untersuche ihn erneut. Sein Glasgow-Score ist auf 7 gesunken, das Koma wird immer tiefer. Ein Team von Ärzten und Krankenpfleger der mobilen Garde kommt hinzu. Ich bin wütend. Sie kommen, um diejenigen, die sich fast getötet haben, gute Pflege zukommen zu lassen. Ich schlucke meine Wut herunter. Wir müssen an das Beste für diesen Mann denken. Mittlerweile ist es Mittag und ich bin angekommen. Ihr hört keine Zuggeräusche mehr im Hintergrund. Und ich habe auch aufgehört, diesen Text weiter einzulesen. Zum einen, weil er länger ist, als die Sendung erlaubt, und zum anderen, weil er trotz seiner Härte und Wichtigkeit ein bisschen vom Thema wegrückt in Richtung Repression. Auch in Richtung zu zeigen, dass die Repression eben alle trifft, unabhängig davon, welche der diversen Taktiken angewandt werden, ist der Staat allzeit bereit, auf alle einzuschlagen. In allen erdenklichen Formen, sei es juristisch oder sei es ganz klassisch mit dem Schlagstock. Repression geht alle was an, egal wen sie trifft. Und es ist wichtig, dass verschiedene Menschen die Taktik wählen, zu ihnen passt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich konnte dem Thema jetzt gar nicht ausreichend gerecht werden. Aber das ist auch ein okayes Gefühl, denn ich weiß, es gibt sehr viele andere Leute da draußen, die sich genauso mit dem Thema auseinandersetzen, und ich habe einfach einen kleinen Baustein hinzugefügt. Das war Quarantimes, Diversity of Tactics, ihr hört das freie Senderkombinat, und zum Abschluss noch einen Gruß von der Streiklinie von gestern, den ich mit aufgenommen hatte. Einfach, um die Bandbreite zu zeigen.
Dear comrades, greetings from the picket line at the port of Hamburg, the third largest in Europe. The pilot boat operators, as well as other workers serving the infrastructure of the port of Hamburg, are all out on strike, which has led the port being partly closed. Today, workers in transport and infrastructure sectors at airports, railways, motorways and locks all over Germany are out on strike, in a push to increase public sectors' workers' incomes and to lead a life in dignity in the face of rising inflation and energy prices. Workers and unions from all over the world have expressed their solidarity, and this means the world to us, gives us power to keep up the struggle. The workers united
will never be defeated.
Solidarity forever.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy